Samanta Chakavale Soatra Gachanto Devata Sadammang Moniraja Sasonanto Sagamokadang Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ihr habt wahrscheinlich festgestellt, als ihr den Text gelesen habt, dass da ziemlich viele Wiederholungen sind. Und ja, muss man sich auch bewusst machen, warum das so ist. Das war natürlich eine ganz andere Zeit und da gab es keine Videoaufnahmen, da gab es keine Schriftstücke. Also da war die einzige Möglichkeit, sich Dinge zu merken, eben das in Gedächtnis zu behalten. Und ein geschicktes Mittel, um das im Gedächtnis zu behalten, ist natürlich das Wiederholen. Deswegen hat der Buddha dieses Mittel auch angewendet. Und das ist manchmal aber gar nicht so einfach, dann so die Lehrreden zu lesen, weil man dann denkt, oh, jetzt kommt das wieder und oh, jetzt kommt das wieder, oh, jetzt kommt das wieder. Und das ist dann manchmal so ein bisschen auch so in die Länge gezogen oder so ein bisschen trocken auch manchmal. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch gestern gegangen ist, vielleicht gar nicht so, oder? Ganz.
Also mein Geist ermüdet immer, wenn ich Wiederholungen sehe. Okay. So.
Aber wir haben es jetzt diesmal in der angereihten Sammlung, ist es tatsächlich auch abgekürzt geschrieben, aber dann kommt man gar nicht mehr so hinterher, also wenn man die Abkürzungen hat und dann was kommt jetzt da an der Stelle, ist immer Punkt, Punkt, Punkt. Und das haben wir jetzt für die Lehrrede einmal richtig ausführlich auch aufgeschrieben, so wie es eigentlich die Überlieferung auch darstellt. Ja, wir kommen heute zur zweiten großen Gabe. Und da heißt es, und ferner verwirft der edle Jünger, die edle Jüngerin, das Stehlen steht ab vom Nehmen des Nichtgegebenen. Dadurch aber, dass er sie vom Stehlen absteht, vom Nehmen des Nichtgegebenen absteht, gewährt er sie unermesslich vielen Wesen die Gabe der Furchtfreiheit, der Freiheit von Feindschaft und Bedrückung. Indem er sie aber unermesslich vielen Wesen die Gabe der Furchtfreiheit gibt, der Freiheit von Feindschaft und Bedrückung, wird ihm ihr selber Freiheit von Furcht, Feindschaft und Bedrückung zuteil. Also es ist natürlich eine, ich möchte sagen, eine sensationelle Formulierung. Also was uns der Buddha da mitgibt und was er uns da offeriert und was er uns da verspricht, also das kann man ja, also das kann man gar nicht hoch genug schätzen, weil wir ja alle immer wieder auch unter Furcht und Bedrückung und Widerstand und Feindschaft auch zu leiden haben und dass das Leben ja sehr schwer macht. Und jetzt formuliert der Buddha das so oder erklärt das so, wenn wir das praktizieren, dann ist das weg. Dann sind wir frei davon. Und da ist vielleicht schon nochmal auch wichtig, sich da ein bisschen reinzuversetzen in diesen Aspekt. Warum wird da so ein tolles Resultat präsentiert, wenn wir anderen gewaltfrei begegnen? Und es ist auch klar, wir brauchen ja selber bloß einmal da reinspüren, wenn uns jemand so begegnet, wo wir wissen, da ist keine Ausstrahlung von Gewalt da, da ist keine Aggression da, da ist kein Ärger, kein Hass, nichts ist da und so jemand begegnet uns und dann können wir doch auch total entspannen, das ist doch selbstverständlich. Und beim Zweiten ist es auch so, Also bei dem nicht zu stehlen, nicht zu nehmen, was nicht gegeben wurde. Das ist natürlich auch wieder eine Anweisung, die Buddha gegeben hat, die vom Groben, möchte ich sagen, vom Stehlen tatsächlich, also wo es ja offensichtlich was Unheilsames ist, aber bis in die feinsten Feinheiten auch geht. Das geht ja bis hin zu nicht mein, mir und mich machen. Das ist ja ein Thema, das uns ja in der letzten Lehre, die er begleitet hat und durchzogen hat, letztendlich allen Tendenzen des mein, mir und mich Machens, alle Tendenzen loszulassen. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen könnte, ja, allein die zweite große Gabe zu praktizieren, diese Übungsempfehlung zu praktizieren, kann mich ja zur vollkommenen Freiheit führen. Ja. Und kann es auch, wenn wir das als unseren Wegweiser haben, wenn wir dieses Nichts in Besitz nehmen, ja, an nichts anhaften, nichts festhalten, nichts nehmen, was uns nicht gegeben wurde. Vielleicht ist es im Leben so, dass gewisse Dinge in unser Leben kommen, die wir vielleicht verwalten können, die wir betreuen können. Das ist, denke ich, schon auch okay, wenn das mit der Haltung geschieht, die eben mit einer liebevollen, wertschätzenden Achtsamkeit auch verbunden ist. Aber letztendlich etwas besitzen zu wollen oder meinen, besitzen zu können, also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass das nicht möglich ist. Ich habe es heute kurz in der Einführung auch erwähnt, wir sind nackig auf diese Welt gekommen und wir werden diese Welt auch wieder nackig verlassen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, wir können nichts mitnehmen, aber schon gleich gar nichts. Nicht mal unseren Körper können wir mitnehmen, nicht mal die Kandas können wir mitnehmen. Wir müssen alles loslassen, geschweige Besitz oder irgendwelche anderen Menschen oder irgendwelche anderen Tiere oder was auch immer. Nichts können wir mitnehmen. Und das ist natürlich auch die große Schwierigkeit, der wir da gegenüberstehen beim großen Loslassen am Ende des Lebens. Und darum ist es vielleicht auch schon günstig, sich bei Lebzeiten auch immer wieder auch bewusst zu machen, du, warum machst du dir diesen Stress, warum versuchst du da Dinge so in Besitz zu nehmen oder so zu mein, mir und mich zu machen, was ja gar nicht möglich ist. Also da vielleicht auch einen guten Weg zu finden, sodass es wieder eine entsprechende Ausstrahlung auch stattfindet, mit der wir anderen Wesen begegnen, also nicht nur anderen Menschen, sondern anderen Wesen begegnen, wo nicht dieses Greifen da ist, nicht dieses, ja, was haben wollen da ist. Und das können wir auch, ich finde auch bei Tieren können wir das ganz, ganz gut beobachten und wenn da eine Haltung da ist, die weder aggressiv ist, so jetzt mal schauen, jetzt parier mal oder so, aber auch nicht irgendwie Besitz ergreifen oder festhalten wollen oder du bist meine Katze oder mein Hund oder was auch immer. Wenn solche Tendenzen nicht da sind, dann können natürlich die Tiere total entspannen. Und da gibt es ja ganz interessante auch Forschungsberichte, wo ja auch sogenannt wilde Tiere, wo man denkt, ja, den kann man sich doch gar nicht annähern, das ist doch viel zu gefährlich, wo wilde Tiere auch total entspannen und im Einklang mit dem sind, der ihnen eben begegnet. Also wir hatten da mal ein Video gesehen von einem, der in Kanada, glaube ich, in Alaska mit Bären zusammengelebt hat. Also in einem Gebiet, wo keine Menschen normal auftauchen und praktisch die Bären hatten vorher ganz einfach noch keinen Menschen gesehen und er kommt in dieses Gebiet. Und dass das auch ganz was Bemerkenswertes ist, wenn die Tiere noch nicht mit dem bösen Menschen irgendwie konfrontiert waren, dann haben die eine grundsätzliche gewaltvolle Haltung dem Menschen gegenüber. Natürlich, wenn jetzt ein starker Hunger da ist, oder, dann ist das natürlich was anderes. Aber ansonsten, wenn die gesättigt sind, wenn sie vielleicht schon ihre Fische oder was auch immer, von was sie sich ernähren, wenn das schon da ist, also das war schon bemerkenswert. Dieser Forscher, der hat sich dann bei den wilden Bären aufgehalten Und war natürlich die Voraussetzung, er war vollkommen furchtlos auch. Das waren seine Lieblingstiere und er ist den Tieren mit all seiner Liebe und all seinem Wohlwollen begegnet und eben weder aggressive Tendenzen noch irgendwas von denen zu wollen, sondern einfach mit ihnen zu sein. Und dadurch konnten die auch furchtlos sein, konnten die auch entspannen und konnten die ganz entspannt mit dem dann umgehen. Also schon auch ganz bemerkenswert, was da alles möglich ist. Ja, und natürlich, was uns vor allem auch interessiert, dass wir ja auch immer wieder daran interessiert sind, ja auch mit anderen Menschen so zusammenzuleben. Ja. Und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es zurück. Also nicht sich wundern, wenn ich selber aggressive Tendenzen habe und vielleicht auch, das immer wieder mal so unterschwellig zum Ausdruck bringen. Das muss gar nicht groß in Worte gefasst sein, sondern wir kriegen ganz genau mit, wie jemand auch drauf ist, was für eine Atmosphäre da ist. Wir betreten einen Raum und wissen genau, ob es da eher aggressive Energien gibt oder ob es da in dem Raum, ob es da sehr, sehr friedlich ist. Und wenn wir feststellen, da ist Aggression, dann kommt sofort ein angespanntes Verhalten zutage und wir vielleicht gehen gleich auch in so eine Haltung über, ja, also muss ich doch auch schauen, dass ich meine Waffen auch griffbereit habe, dass ich dann auch schon mich auch verteidigen kann, wenn es dann zur Sache geht. Also alles andere als eine entspannte Atmosphäre. Also sich das nochmal so bewusst machen, wenn Menschen uns so begegnen, können wir entspannen und furchtfrei sein. Und wenn wir Menschen so begegnen, können die entspannen und furchtfrei sein. Das ist unser großes Geschenk, das wir anderen Wesen geben können. Also das kann man gar nicht hoch genug anpreisen, was das für eine Bedeutung hat. Der Buddha hat ja auch, wo er von der Gebefreudigkeit gesprochen hat. Wir sind ja hier mit zwei Teilen wieder beschäftigt. Auf der einen Seite das Vermeiden vom Unheilsamen. Das ist eben, er verwirft, hier ganz ein interessantes Wort, so, er verwirft, finde ich auch so irgendwie so ziemlich stark, er verwirft das Stehlen. Könnte man sagen vielleicht auch, er steht ab vom Stehlen oder ja, verwirft. Ja, er verwirft das Stehlen, er verwirft das Nehmen des Nichtgegebenen. Also er vermeidet vielleicht Stehlen, er vermeidet das Nehmen des Nichtgegebenen. Ja. Und gleichzeitig natürlich auch, wir hatten ja gestern auch davon gesprochen, wir enthalten uns vom Unheilsamen und gleichzeitig versuchen wir, das Heilsame zu entfalten. Ja. Und das Gegenteil natürlich vom Stehlen und zu nehmen, was nicht gegeben wurde, ist natürlich die Großzügigkeit, die Gebefreudigkeit. Ja. Vielleicht auch die Toleranz, also nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt von der Großzügigkeit oder Gebefreudigkeit oder vielleicht auch der Aspekt der Nachsichtigkeit. Also finde ich auch ein Aspekt von Gebefreudigkeit, von Großzügigkeit, nachsichtig zu sein, aber vor allem auch tolerant auch zu sein. Ja, wenn wir mit dieser Haltung anderen Wesen begegnen, großzügig sein, gebefreudig sein, nachsichtig sein, tolerant sein, dann ist natürlich auch wieder der zwischenmenschliche Umgang natürlich ein viel entspannterer und Furchtfreiheit entsteht. Und da hat der Buddha, als er über die Gebefreudigkeit auch gesprochen hat, hat er verschiedene Ebenen der Gebefreudigkeit gesprochen oder verschiedene Aspekte der Gebefreudigkeit gesprochen. Und er hat natürlich auch von der materiellen Gebefreudigkeit auch gesprochen, wie viel Freude das auch macht. Natürlich Gebefreudigkeit, das Wort sagt er auch, da ist viel Freude damit verbunden. Manchmal wird gefragt, wie kann ich mehr Freude in mein Leben bekommen? Na, eine Antwort ist, indem man mehr gibt, indem man mehr Freude gibt, indem man mehr verschenkt, indem man mehr loslässt. Ja, das ist eine der schönsten und einfachsten Möglichkeiten, Freude in unser eigenes Leben wiederzubringen. auch wieder, wie du säst, wirst du ernten. Je gebefreudiger du bist, desto mehr wird auf dich zurückkommen. Also auch was ganz Spannendes, das wir beobachten können. Ja. Und natürlich bezieht sich das auf materielle Gebefreudigkeit, aber es bezieht sich auch auf zu helfen, ja, seine Fähigkeiten, seine Talente, vielleicht seine Arbeitskraft auch zur Verfügung zu stellen. Was ja hier auch ein wichtiger Teil dieses Retreats war, dass wir alle zusammengeholfen haben. Ich hatte am Anfang als wir so nochmal Texte rausgeschickt haben, um euch ein bisschen vorzubereiten für den Retreat, war ja auch der Tagesplan, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wo wir zuerst formuliert haben, Zusammenhäufen. So ein bisschen allgäuerisch ausgedrückt. Weil man dieses selbstlose Hilfe, das ist immer so ein überstrapazierter Ausdruck vielleicht, selbstloses Tun, selbstlose Hilfe, und dann haben wir das ein bisschen versucht anders zu formulieren, aber haben dann wieder festgestellt, ja, vielleicht kommt es dann doch nicht so gut an. Aber mithelfen, miteinander zusammen anpacken, das ist damit gemeint auch in so einem Retreat, dass so ein Retreat eben auch gut funktionieren kann und dass nicht nur die Hausgemeinschaft dafür da ist, dass wir einen guten Retreat haben und dass wir uns da wohlfühlen und so, das machen die schon auch. Aber das alles können die natürlich auch nicht machen. So ist klar, wir müssen da zusammenhelfen. Und ich finde, das hat ja auch in dem Retreat total gut geklappt. Also so dieser Aspekt von Dana, ja, von Gebefreudigkeit oder von Freigebigkeit, ist ja auch ein ganz schönes Wort, was das nochmal zum Ausdruck bringt, was da passiert, wenn wir geben, werden wir frei. Wenn wir anhaften, wenn wir besitzen wollen, wenn wir die Gier betreiben, dann werden wir unfrei. Also das ist ja das Prinzip vom spirituellen Weg. Materielle Welt sagt uns, je mehr du hast, je mehr du besitzt, je mehr du darstellst, je mehr du bist sozusagen, desto glücklicher wirst du sein. Und der spirituelle Welt, die spirituellen Lehren sagen, je mehr du loslässt, je mehr du gibst, desto glücklicher wirst du sein. Eben wieder zur Erinnerung, wir haben ja bereits alles, was wir uns noch vorstellen können, was wir uns noch wünschen können, das haben wir ja bereits in uns. Und je mehr wir loslassen, auf allen Ebenen, desto mehr kann das zum Vorschein kommen, was wir in uns tragen. Ja, das ist die eine Ebene, und da spricht der Buddha auch, vielleicht auch ganz wichtig, Mariana hat immer wieder zu der Anusati-Praxis auch gefragt, wie wir die auch praktizieren können, und da sind Anweisungen, wie man zum Beispiel Buddha-Anusati praktizieren kann, Dhamma-Anusati, Sangha-Anusati oder Ayakema-Anusati oder Konying-Anusati. Dann hatte ich oben an der Quelle erwähnt, wir können auch Quelle-Anusati praktizieren. Wir können auch mit den Bäumen Anusati-Praxis machen. Das ist eine Praxis, wo wir uns ganz hingeben. Ich habe da auch nochmal jetzt so ein bisschen reingespürt, weil du so nachgefragt hast, wann im Idealfall diese Praxis auch so richtig zum Greifen anfängt und wann was da passieren muss. Ich habe festgestellt, es ist auch wieder als Vorbereitung, ist auch wieder die angrenzende Sammlung notwendig, dieser offene, weite Raum notwendig, und wo wir ja auch schon viel darüber gesprochen haben. Und in dieser angrenzenden Sammlung ist dann die Möglichkeit, wohin wir uns weiter ausrichten. Wir können uns ausgehend von der angrenzenden Sammlung auf Einsicht ausrichten, wir können uns ausrichten auf Metta-Praxis, wir können uns ausrichten auf Ruhemeditation, auf die Vertiefungen, oder wir können uns auf die Anusati-Praxis ausrichten. Das ist immer sozusagen unser Basislager, unser Basiscamp. Da führt mehr oder weniger kein Weg vorbei. Wir müssen den Geist so weit zur Ruhe bringen, dass wir zumindest in diesem Basiscamp ankommen. Und wie wir dann weitergehen, das ist je nach Talent vielleicht oder nach Interesse oder nach Ausrichtung nochmal unterschiedlich, wie wir da weitergehen. Eine der schönsten Möglichkeiten, die wir haben, ist tatsächlich diese Anusati-Praxis. Und der Buddha spricht von 10 Möglichkeiten, wie wir diese Anusati-Praxis praktizieren können. Die werden normalerweise mit Betrachtungen übersetzt, aber Betrachtungen ist, denke ich, nicht die richtige Übersetzung. Das ist wieder so kopfmäßig dass wir intellektuell über was nachdenken, davon wird man nicht ganz frei. Und der Buddha verspricht, und wenn wir eine von diesen Anusati-Praktiken machen, richtig machen, dann können wir vollkommene Freiheit erreichen. Das ist natürlich auch wieder ein großes Versprechen, eine unglaublich tiefe Möglichkeit, die uns da zur Verfügung steht. Aber das bedeutet natürlich nicht, da über irgendeinen Aspekt ein bisschen nachzudenken über das Leben von Buddha zum Beispiel, sondern es bedeutet, sich ganz mit Haut und Haar reinzugeben, sich ganz hinzugeben, also vollkommen von sich loszulassen, sich ganz hinzugeben. Anusati bedeutet eigentlich wiederholtes Sein. Anu heißt wiederholen, wiederholtes, und Sati ist eigentlich, der Hauptaspekt von Sati ist eigentlich Sein, wiederholtes Sein, Buddha-Nusati mit dem Buddha im Herzen. Buddha-Nusati, wiederholtes Sein mit dem Buddha im Herzen und nur noch mit dem Buddha im Herzen sein, sich Tag und Nacht mehr oder weniger auf den Buddha ausrichten, wäre eine intensive Praxis. Und sich auf dieses Energiefeld, dieses personifizierte Energiefeld ausrichten, das Buddha ausstrahlt, und immer mehr zu diesem Energiefeld werden. Es gibt 10 Möglichkeiten der Betrachtung, und dann spricht Buddha von 6 Möglichkeiten. Und bei diesen 6 Möglichkeiten ist wieder Buddha Dhamma Sangha, die dreifache Zuflucht, das dreifache Juwel, uns darauf auszurichten. Und dann ist das 4. ist Sila, von dem wir jetzt sprechen, diese 5 Gaben, diese großen Gaben, althergebrachte Gaben, altüberlieferte Gaben, altbewährte Gaben, die immer funktionieren, jetzt wie früher, zu allen Zeiten, die uns zu einem heilen Zustand führen werden, wenn wir diese Gaben praktizieren, und dann auch, wenn wir uns immer wieder dran erfreuen an diesen Gaben. Das ist auch wichtig, Sila Nusati, dass wir uns immer wieder dran erinnern an unsere Tugend, an unsere, ja, und an unsere Sila-Praxis, an unsere Gebefreudigkeit in Bezug auf diese 5 Übungsempfehlungen. Also auch eine total schöne Möglichkeit, die wir haben, die wir auch, so Buddha an anderer Stelle, die wir auch in einem Haus voll lärmender Kinder praktizieren können. Also wenn man wieder diese Ausrede haben will, ja, ich habe nicht genügend Zeit oder meine Situation, meine Umstände sind nicht gut genug, diese Anusati-Möglichkeiten, die kann man auch in einem Haus voll lärmender Kinder praktizieren, so der Buddha an dem Mahanama, einem Haushälter, der ihn auch fragt, wie kann ich zu Hause auch gut praktizieren. Ja, und dann haben wir als nächstes, bei den Anusati-Praktiken haben wir Dananusati. Dananusati, sich ganz auf die Gebefreudigkeit auszurichten. Das vielleicht das Zentrum unserer spirituellen Praxis zu machen. Was in den asiatischen Ländern, in den Theravada-Ländern eine Selbstverständlichkeit ist, da werden die kleinsten Kinder werden schon in den Tempel mitgenommen und dann, die können noch gar nicht gehen, und dann werden sie zwischen die Füße gesetzt und dann lernt man denen schon, wie man sich verbeugt und so weiter. Und dann wird natürlich immer wieder in die Tempel oder auch in die Meditationszentren, in Burma gibt es ja auch viele Meditationszentren, werden da Speisen hingebracht und die Zentren werden unterstützt, und man unterstützt auch die Lehrer Und sorgt eben dafür, dass diese Kraft in die Welt kommen kann, dass Menschen davon leben können, dass Plätze so wirken können. Und das ist natürlich in den Theravada-Ländern deswegen auch so populär, weil man weiß, dass man da mit den besten, größten Verdienste sich erwerben kann. Etwas zu unterstützen, wo heile Energiearbeit stattfindet. Ja, und Dananusati natürlich, wichtig, wenn wir Gebefreudigkeit praktizieren, vorher schon sich dran erfreuen an der Gabe, die man geben will, während dem Geben sich dran erfreuen, wirklich das mitbekommen und das erleben, von ganzem tiefem Herzen erleben, was das bedeutet zu geben. Und dann vor allem auch im Nachhinein immer wieder sich bewusst zu machen, immer wieder dran zu denken an die eigene Gebefreudigkeit. Und das kann uns auch natürlich sehr, sehr befreien. Geben, immer wieder geben, immer wieder geben. In allen Bereichen. Auch natürlich im Weg der Meditation, wenn wir beschreiten, da ist ja das zentrale Wort die Hingabe. Hier bei der Anusati-Praxis auch die Hingabe, das zentrale Element. Hingabe an was? Wohin? Wohin geben wir uns? An die Gebefreudigkeit, an Sila, an Buddha Dhamma Sangha. Oder bei den sechs Anusati-Praktiken ist dann die sechste ist Devatanusati, an die Deva-Welt. An die lichten Wesen, an die Elementarwesen, die wir leider alle ja, in unserer aufgeklärten Welt leider vergessen haben, wo in der Zeit des Buddha war das alles selbstverständlich, dass die mit diesen Wesen im Kontakt waren. Der Buddha war ja ein Lehrer nicht nur der Menschen, sondern der Devas. Und auch seine Jünger und Jüngerinnen hatten auch immer wieder Zugang zu diesen Welten. Und da war das nicht so was Verpöntes, wie es vielleicht in unserer aufgeklärten Welt ist, sondern es war selbstverständlich. Und das muss man sich einmal vorstellen, man lebt in so einem Energiefeld, wo das selbstverständlich ist. Ne? Da zieht es einen wahrscheinlich auch in dieses Energiefeld viel leichter rein. Und man hat vielleicht auch leichter Zugang zu diesen Ebenen, zu diesen feinstofflichen oder lichten Wesen. Also auch, ich denke, auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für unsere Zeit, dass wir uns für diese Welten viel mehr öffnen. Und nicht nur öffnen, sondern auch diese lichten Wesen, diese heilen Wesen, diese Geistführer oder diese Kräfte auch um Hilfe bitten. Damit wir das irgendwie noch hinkriegen mit diesem Planeten, dass wir da doch nochmal die Kurve kriegen. Ich glaube, wir Menschen allein sind momentan, vielleicht kommt noch eine Zeit, wo wir ein bisschen tiefer blicken, wo unser Bewusstsein vielleicht ein bisschen erweiterter ist, ein bisschen größer wird. Aber momentan habe ich so das Gefühl, sind wir überfordert. Also wir sind so tief in dem ja, der Karren steckt so tief im Dreck und ich würde nicht einmal sagen, dass wir nicht alle wollen, dass das irgendwie gut weitergeht. Also immer mehr wird ja verstanden, alternative Energien, Nachhaltigkeit, das sind ja jetzt halt inzwischen keine unbekannten Begriffe mehr. Das wird ja immer mehr verstanden und gleichzeitig hat man so das Gefühl, dass dieser träge Dampfer, der in eine Richtung unterwegs ist, dieses höher, weiter, schneller, mehr, das ist so schwer, den Dampfer ein bisschen, nur ein paar Zentimeter nur umzulenken. Und ich glaube, wir brauchen da alle Hilfe, die wir uns nur vorstellen können. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns da auch für diese Welten öffnen, für diese himmlischen Welten, für diese Deva-Welten, für diese lichten Welten öffnen und auch uns für diese Kräfte auch öffnen. Ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch von der jetzigen Zeit. Ja, zurück zur Dhananusati, zur Gebefreudigkeit. Da hat der Buddha eben dann von einer zweiten Form der Gebefreudigkeit gesprochen, und zwar Furchtlosigkeit verschenken. Ist eine ganz, ganz wertvolle Art der Gebefreudigkeit. Und ich habe wirklich auch immer wieder gedacht, was meint er damit? Also die erste Form, das kann man ja gut verstehen, materielle Gebefreudigkeit zu praktizieren oder seine Arbeit, sein Tun, seine Fähigkeiten, seine Talente einzusetzen, ein Projekt zu unterstützen, einen Meditationsplatz zu unterstützen, ein Stadtzentrum zu unterstützen. Das ist ja alles etwas, was man gut nachvollziehen kann. Aber was meint er jetzt mit Furchtlosigkeit zu verschenken? Was? Und jetzt hat hier haben wir die Antwort. Das ist vor allem die Sila-Praxis. Indem wir Sila praktizieren, indem wir diese fünf Gaben praktizieren, strahlen wir Furchtlosigkeit aus. Weil wir eine Atmosphäre der Furchtlosigkeit, des Nicht-Bedrücktseins, des Freisein vom Widerstand ausstrahlen. Ja? Wir sind nicht aggressiv, Gewaltfreiheit, oberstes Gebot vielleicht, oberste Richtlinie. Ich denke auch oberste Richtlinie nicht nur für eine Gesellschaft, sondern auch für jede Art von Gemeinschaft, wenn wir daran Interesse haben, in einer Gemeinschaft zu leben. Und da ist ja immer wieder auch die Frage, ja, was für Richtlinien gibt man der Gemeinschaft, auf was können wir uns einigen, was ist der Strang, an dem wir alle zusammenziehen. Ja. Und ich denke, da ist wahrscheinlich mit das Oberste, auf das man sich einigen kann, ist Gewaltlosigkeit. Ja. Haben wir gestern davon gesprochen. Und das Zweite ist vielleicht auch nicht weniger wichtig, dieses Besitzlosigkeit. Also so auf einer guten Art und Weise. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht irgendwie noch was verwalten können oder irgendwas betreuen können oder für irgendwas auch verantwortlich sind und uns verantwortlich fühlen auch. Aber diese Art des Besitzdenkens, dieses zu mein, mir und mich machen, ich denke, das muss klar sein, das müssen wir loslassen. Mir kommt da immer wieder die Indigenen so in den Sinn, wo ja im 18. Jahrhundert, glaube ich, hat es angefangen, wo die 18. bis 19. Jahrhundert, wo die Siedler nach Amerika gegangen sind, teilweise weil sie hier in schwierigen Verhältnissen gelebt haben, teilweise gerade in Irland, weil so eine Armut da war, dass sie da nicht überleben konnten, wie es heute teilweise auch ist, wo wir auch die Flüchtlinge erleben, die ganz einfach ihr Land verlassen, weil sie nichts mehr zum Essen haben, weil sie nichts mehr zu trinken haben. Ja, und da sind dann die Siedler in dieses gelobte Land dann gekommen. Und was machen sie? Sie nehmen dieses Land in Besitz. Sie gehen zu den Indigenen, zu den Indianern und sagen, ja, du musst jetzt da verschwinden, das ist mein Stück Land. Also das muss man sich einmal vorstellen. Also das konnten ja die Indianer, die Indigenen, die konnten das ja am Anfang überhaupt nicht verstehen. Was passiert denn da? Da kommen welche und sagen, das ist mein Land und vertreiben uns da und wir dürfen da nimmer sein. Wir haben doch da Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht gelebt. Wir haben doch da im Einklang mit der Natur gelebt. Wie kann man sowas machen? Sowas in Besitz nehmen? Das geht doch nicht. Man kann doch nicht die Erde besitzen. Für uns ist das inzwischen, ja, natürlich selbstverständlich, also so ist unsere Gesellschaft aufgebaut. Jeder versucht sich ein Stückchen Land zu kaufen, das dann ihm gehört, ja, und da vielleicht ein Häuschen drauf zu bauen, das dann ihm gehört und das dann eben, ja, wenn man dann stirbt, dann vererbt man es weiter, dass zumindest meinen Kindern weiter gehört. Ja, und dann ja, ist ja momentan auch mehr als offensichtlich, was für ein Missbrauch mit dem Ganzen auch getrieben wird, wo das total aus dem Ruder gelaufen ist, wo die Grundstückspreise, die Hauspreise, das ist ja momentan am explodieren, wo man denkt, das ist alles nicht mehr gesund. Also das wird momentan so offensichtlich, dass wir in die falsche Richtung auch diesbezüglich unterwegs sind. Wird immer wieder versucht, Mietpreisdeckel und ja, also auch mit, dass nicht diese großen Unternehmen alles aufkaufen können. Ja, irgendwie ist da so eine Kraft dahinter und so eine Macht dahinter. Ja, weiß nicht, wie man den Dampfer, wie man den umkehren können. Ja. Gibt dann immer wieder auch Versuche, dann Enteignung. Dann, wenn das Wort Enteignung nur genannt wird, dann kommt die linke Partei, die das in den Mund nimmt, die kommen dann nicht mehr über 5%, weil jeder natürlich das als Horrorszenarium sieht, Enteignung. Wenn man den Menschen mitteilen würde, ja, das letzte Hemd hat doch keine Taschen, was glaubst du denn dann besitzen zu können? Ja. Jeder muss am Lebensende mit dem irgendwie fertig werden. In der Meditation können wir uns natürlich total gut darauf vorbereiten, können daran arbeiten, eben dieses Mein, Mir und Mich ständig loszulassen, ständig herzugeben und dann eben festzustellen, ja, das ist ja total befreiend. Es gibt ja nichts Schöneres, als ohne Mein, Mir und Mich zu sein. Also das ist ja dermaßen befreiend, ich erlebe die Weite, diese Schranke löst sich auf, diese Grenze löst sich auf und es wird immer weiter. Und je weiter es wird, desto erfüllender wird es. Warum tue ich mir das an? Warum tun wir uns das an? Ja. Am Anfang vom Buddha-Haus-Projekt hat einer der reichsten Männer Deutschlands hat das Buddha-Haus gekauft. Er ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit, ist er im hohen Alter gestorben und da hatte ich auch mal die Möglichkeit, so jemanden auch mal kennenzulernen. Das ist ja auch nicht, normal lernt man ja so jemanden nicht gerade kennen, die sind ja in eigenen Kreisen auch meistens unterwegs und dann auch so einen Austausch auch zumindest etwas zu haben. Und das war also für mich auch total interessant, so jemanden auch mal zu erleben und dann eben auch festzustellen, erstens von der Körperhaltung war immer sehr bedrückte Körperhaltung, als wenn der Besitz ihm richtig auf den Schultern gelegen ist. Also nach dem Motto Besitz, Besitz den Besitzenden. Das ist ja auch ein ganz interessanter Ausspruch, da wo man auf der einen Seite immer denkt, ja, ich bin der Besitzer von dem Besitz, aber irgendwann stellt man fest, ja, ich bin ja nur noch der Sklave von dem Besitz und bin nur noch damit beschäftigt, den Besitz irgendwie zu verteidigen oder aufrechtzuerhalten oder neu anzulegen, sodass das nicht weniger wird, sondern mehr wird. Ne? Also ein wahnsinniger Stress, dem so jemand unterliegt und eben hat fast das Gefühl, je mehr Besitz da ist, desto größer ist der Stress, desto mehr, um mehr muss man sich sorgen. Also kann man ja auch zu Hause mal schauen, wenn man ein großes Haus hat und viel im Haus vorhanden ist, viel Besitz da ist. Allein das Saubermachen ist ja schon viel mehr Arbeit, als wenn man vielleicht nur ein kleines Apartment hat und wenig Besitz hat, wenig zum Saubermachen ist. Ja, wenn man die Buddha hat schon auch gewusst, warum er vollkommen besitzlos war und warum er seine Mönche und Nonnen auch ihnen da empfohlen hat oder angeraten hat, dort bleibt möglichst auch besitzlos, tut euch diesen Stress nicht an. Die konnten ja mal vom Kloster zu Kloster ziehen und waren da willkommen und konnten, ja, wurden den Unterstützern auch gut unterstützt. Ja. Also ein tolles gegenseitiges Geben und Nehmen, was da gerade in den asiatischen Ländern stattfindet und was wir auch versuchen, hier auch mehr zu etablieren, das Dhamma eben, die nächste Stufe von dieser Gebefreudigkeit, das materielle Geben, dann die Furchtfreiheit geben und dann das höchste, oder wird manchmal ausgedrückt, die höchste Form des Gebens ist, das Dhamma zu geben. Und warum das jetzt wieder, warum ist das Dhamma geben, warum ist das die höchste Form? Ja, wenn man das Dhamma gibt, wenn man das Dhamma schenkt, gibt man ja eben den Weg zur vollkommenen Freiheit. Ja, das ist ja das Höchste, was man sich vorstellen kann. Das ist das höchste Geschenk, das man uns nur irgendwie vorstellen kann. Und wenn jemand da ist, der das Dhamma einigermaßen durchdrungen hat und dann das weitergibt und weiterschenkt, ist natürlich das kann man nicht in Worte fassen, was das für ein Geschenk ist. Und das ist immer auch etwas, was mich immer also zutiefst berührt, wenn ich mir das immer bewusst mache. Dass Ayakema er uns das Dhamma geschenkt hat. Das Wertvollste im ganzen Universum, das zu geben ist. Und sie ist in das Land zurückgekommen, wo die Menschen dieses Landes ihr und ihrer Familie das größte Leid zugefügt haben. Ein Teil ihrer Familie ist in Auschwitz gestorben. Und sie musste mit dem Kindertransport, Deutschland verlassen. Ich hatte ja schon davon gesprochen, sie war dann in Shanghai, sie war dann in Amerika, sie war dann in Australien. Sie ist mit ihrem zweiten Mann in der Welt rumgereist, ist dann mit der Meditation in Kontakt gekommen, ist dann später mit der Buddha-Lehre in Kontakt gekommen und hat da ihre Heimat gefunden, hat da ihren Weg gefunden, hat da ihre Mystik gefunden, auch diesen mystischen Teil gefunden, der bei ihr auf äußerst fruchtbaren Boden gefallen ist. Und sie kommt nach über 50 Jahren, kommt sie in das Land zurück, wo ihr das größte Leid zugefügt worden ist. Also da muss man schon auch sagen, das ist ein Geben, das man sich durchaus auch als Ideal auch nehmen kann. Sie gibt es Dhamma. Den Menschen in dem Land, vielleicht nicht den Menschen, die gerade dieses Leid zugefügt haben, die Verbrechen begangen haben, sondern den Nachkommen davon. Aber auch das unglaublich, was für eine große Seele da am Wirken ist, am Wirken war. Nicht umsonst haben wir die Autobiografie von Ayakema auch entsprechend betitelt. Ich glaube, da war ich auch ein bisschen mit dabei mit bei dem Titel Ich schenke euch mein Leben. Also das kann man wirklich sagen von Ayakema, ich schenke euch mein Leben. Ja. Also mehr kann man ja nicht schenken. Ja. Ich schenke euch mein Leben. Ja, ja, und dann noch ein weiterer Aspekt, der gerade in dem Zusammenhang auch ganz, ganz toll passt. Auch eine Art des Gebens, und zwar auf der emotionalen Ebene auch, wo wir auch mit uns selbst auch immer wieder arbeiten können. Ich habe ja davon gesprochen, dass wir also diese drei Aspekte berücksichtigen können. Wir enthalten uns vom Unheilsamen, wir entfalten das Heilsame in Bezug auf andere Wesen und dann noch in Bezug, als drittes noch in Bezug auf uns selbst auch das Heilsame entfalten. Und da gibt es auch eine ganz schöne Qualität, die wir gerade in dem Themenbereich des von Dana, von Geben, von Gebefreudigkeit, von Furchtlosigkeit, von Dhamma geben und so, die wir da noch reinbringen können. Und das ist die Praxis des Vergebens. Auch wieder nochmal ganz eine tiefgehende Praxis, Vergeben. Und da ist natürlich auch wieder großes Vorbild Ayakema. Sie vergibt den Menschen dieses Landes vollkommen und schenkt ihnen das Schönste und Größte, was sie selber gefunden hat. Ja. Also, unglaublich bemerkenswert. Man fasst ein bisschen in die Richtung wie Jesus, der da am Kreuz hängt und sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich meine, das muss man sich auch einmal vorstellen. Das größte Leiden, das man sich vorstellen kann, und dann macht er diesen Ausspruch. Also das ist, also und da kann man auch erkennen, was für eine große Seele Jesus auch war. Also ein Meister, war einer der ganz großen Menschheitslehrer. Ja. Buddha war vielleicht mehr auf Weisheit ausgerichtet und Jesus war mehr auf Liebe ausgerichtet. Ayakema hat auch immer wieder so diese beiden zusammengebracht. Jesus meets the Buddha war mal ein englischer Titel, Jesus meets the Buddha, also wo sie auch Teile von der buddhistischen Lehre mit Teilen von der christlichen Lehre auch verglichen hat. Die Bergpredigt eben auch mit Elementen aus der buddhistischen Tradition verglichen hat. Also ganz auch eine tolle Möglichkeit, auch sich auf die Art und Weise damit zu beschäftigen und zu erkennen, wie das alles total gut zusammenpasst. Immer wieder sich erinnern, es gibt eine absolute Wahrheit. Wenn wir spirituellen Weg mit einer Bergbesteigung vergleichen, es gibt eine Bergspitze. Aber es gibt viele Wege, wie wir diesen Berg besteigen können. Es gibt schwierige Wege, es gibt vielleicht ausgetretene Wege, aber letztendlich muss jeder diesen Weg beschreiten. Ich schenke euch mein Leben. Das können wir auch praktizieren. Es ist auch eine Möglichkeit, wie wir praktizieren können, wie wir auch den spirituellen Weg beschreiten können, wo wir auch ein ganz ein tolles Wort auch haben, wo wir auch vielleicht unseren Beruf, unsere Berufung auch nochmal neu anschauen können. Was ist meine Lebensaufgabe? Was ist meine Lebensaufgabe? Warum heißt es so, Lebensaufgabe? Was ist damit gemeint, mit Lebensaufgabe? Ist da vielleicht damit gemeint, meine Ich-Bezogenheit aufzugeben durch mein Tun, durch meinen Beruf, durch meine Tätigkeit? Ja. Habe ich meine Lebensaufgabe schon gefunden, wo ich mich ganz reingeben kann, wo ich ganz dem Leben dienen kann? Vielleicht auch, wenn wir uns noch mehr anschauen wollen, wie, ist ja immer wieder auch so eine Frage, was ist meine Berufung, was ist meine Lebensaufgabe, wird immer wieder, und da können wir auch schon ein bisschen älter sein und uns die Frage stellen. Und da vielleicht auch eine Möglichkeit, wie wir das untersuchen können. Wie kann ich dem Leben am besten dienen? Ist auch eine schöne Möglichkeit, da mal in das Thema reinzugehen. Ja, die Praxis des Vergebens. Eine der schönsten Möglichkeiten, die ich gefunden habe, kommt aus der hawaiianischen Tradition. Das ist die Ho'oponopono-Praxis. Könnt ihr gerne mitschreiben. Ho'oponopono. Das ist ein kleines Büchel, das man sich kaufen kann. 6-7 Euro kostet das. Und sehr, sehr empfehlenswert, wo diese Praxis beschrieben wird. Ho'oponopono. Und die bekannt geworden ist von einem, der das von einem, glaube ich, hawaiianischen Lehrer gelernt hat und dann angefangen hat, in seiner Lebensaufgabe, in seinem Beruf, diese Praxis anzuwenden. Und er, dieser Übende, ist in ein Gefängnis gekommen, das dafür bekannt war, dass die größten Gewaltverbrecher in diesem Gefängnis waren. Und natürlich, um Gewaltverbrecher einigermaßen in Schach zu halten, waren natürlich auch die Gefängniswärter mit der entsprechenden Energie ausgestattet. Also da will ja nicht unbedingt jeder arbeiten. Also da müssen schon auch entsprechende Leute dann auch vielleicht sich bereit erklären, da in so einem Platz zu arbeiten. Also entsprechend war die Atmosphäre, also die war jetzt nicht frei von Angst und Furcht, sondern das Gegenteil war der Fall, war natürlich eine Atmosphäre der äußersten Angst und der äußersten Gewaltbereitschaft vorhanden. Und der wurde dahin versetzt oder weiß auch nicht, warum er da an diesen Platz gekommen ist. Und war als Sozialarbeiter in diesem Gefängnis tätig. Ich glaube auch als Psychologe, weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Und was macht dieser Mann? Er nimmt sich die einzelnen Akten vor. Er nimmt sich die einzelnen Akten von diesen Insassen vor und liest sich die durch und fängt an, diese hawaiianische Vergebenspraxis zu machen. Obwohl das ja gar nicht sein Ding war. Also es ist ja nicht einmal seine Verfehlungen, sein Karma, sondern ganz unabhängig. Er fängt an, aus unwahrscheinlicher Gebefreudigkeit für andere Menschen zu praktizieren, dieses Leid, diese Gewalt, diese Atmosphäre fängt er an umzuwandeln. Und diese Praxis ist mit 4 Sätzen beschrieben, die lauten: Es tut mir leid, ist der erste Satz. Bitte vergib mir, ist der zweite Satz. Ich liebe dich und ich danke dir. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich liebe dich und ich danke dir. Und diese 4 Sätze können wir auf alles anwenden. Also es könnte natürlich so, er hat es da mit den Unterlagen angewandt und das Erstaunliche war, dass nach 4 Jahren in dem Gefängnis eine vollkommen andere Atmosphäre war. Die Insassen waren ganz anders, die da gearbeitet haben, waren ganz anders. Und das ganze Umfeld hat sich total verändert, ich möchte jetzt nicht sagen vollkommen geheilt, aber ziemlich geheilt. Sodass sogar dann eine gewisse Attraktivität da war, an dem Platz auch zu arbeiten. Also eine bemerkenswerte Geschichte und eben sich vielleicht für sich selber auch diese Praxis auch zugänglich zu machen. Und wie gesagt, wir können das für alle Bereiche, wir können das in Bezug auf andere Menschen natürlich praktizieren, wir können das in Bezug auf andere Wesen, auf Tiere, auf die Deva-Welt auch praktizieren, wir können das in Bezug auf Bäume praktizieren, wir können das in Bezug auf Pflanzen praktizieren, wir können das in Bezug auf Mineralien, Steine praktizieren und wir können es vor allem auch in Bezug auf uns selbst auch praktizieren. Und wir werden heute Nachmittag, möchte ich mit euch um 3 Uhr, dass wir hier uns zusammen treffen und diese Vergebenspraxis machen. Und da möchte ich mit euch eben ganz konkret in Bezug auf unseren Körper auch praktizieren. Weil unser Körper hat natürlich auch einiges abbekommen durch unser Verhalten. Vielleicht allein, dass wir immer noch in diesem Rad der Wiedergeburten sind, dass wir immer noch diesen Daseinstrieb haben, immer wieder herzukommen. Also das ist ja schon auch mit einer gewissen Verblendung auch hat das zu tun. Und dann, wie man sich in so einem Leben verhält, wo ja auch viel Angst da ist und viel ungeschicktes Verhalten da ist, und alles wird ja in diesem Körper auch abgespeichert. Also wir haben diesem Körper auch reichlich viel schon angetan, also zu arbeiten, zum Auflösen, zum Halten gegeben. Also wo man ruhig auch einmal auch in Bezug auf den Körper auch mal diese Vergebenspraxis machen kann. Und also mir tut es so gut immer, wenn ich das auch in Bezug auf meinen Körper mache, so einmal zu meinem Körper zu sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich liebe dich und ich danke dir für alles, was du mir ermöglicht. Das ist so schön. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich liebe dich und ich danke dir. So mit dem Knie, da, wo ich vor 2 Jahren die Operation hatte, das ganz einfach, ich nicht Rücksicht genommen habe und immer weitergemacht habe und. Ja. Tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich liebe dich, liebes Knie. Und ich danke dir, dass du so toll jetzt wieder funktionierst, dass du mir so unglaublich dienst, dass du so tapfer durchhältst. Also ich liebe dich, ich danke dir. Das ist eine ganz schöne Art, wie wir uns selber auch nochmal neu begegnen können und auch diese Selbstliebe, von der ja so oft gesprochen wird, auch nochmal ganz, ganz konkret auch praktizieren können. Und das Gleiche können wir natürlich auch in Bezug auf unseren Emotionalkörper auch praktizieren. Wir bestehen ja nicht nur aus diesem groben physischen Körper, sondern wir bestehen ja auch aus feinstofflichen Körpern. Wir bestehen aus einem emotionalen Körper, aus einem Mentalkörper, Kausalkörper könnte man es auch nennen. Aus diesen 4 Körpern bestehen wir, wird in anderen Traditionen so genannt. Denn der Buddha hat von den 4 Grundlagen der Achtsamkeit gesprochen. Er hat von den 4 feinstofflichen feinkörperlichen Vertiefungen gesprochen. Das ist alles, wie immer wir das nennen, aus all dem bestehen wir. Und dann auch mal sich dem Emotionalkörper auch ganz konkret zuzuwenden. Und da ist ja natürlich auch einiges vorhanden, was sehr, sehr dicht ist oder was sehr, sehr sich schmerzhaft anfühlt, wo sehr viel Verletzung, viel Brennen, viel Schmerz auch vorhanden ist im Emotionalkörper. Und dann eben auch diese Praxis zu machen in Bezug auf den Emotionalkörper. Es tut mir leid, was ich dir an Ärger, an Wut, an Hass, an Angst, an Neid, an Eifersucht, an all diesen verdichtenden Dingen, was ich dir da reingegeben habe. Ja. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich liebe dich. Emotionalkörper, ich liebe dich und ich danke dir. Und dann Mentalkörper, auch da denke ich, sind wir auch ständig damit beschäftigt, nicht nur Heilsames da reinzugeben, sondern ja, also, wenn man mal die Nahrung so anschaut, was ist denn das für eine Nahrung, die ich da ständig reingebe, was ich da ständig denke, was ist denn das? Ja. Auch da. Es tut mir leid, was ich da ständig denke, was ich da ständig reingebe. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich liebe dich und ich danke dir. Ja, also total schöne Praxis. Kausalkörper, das ist mehr dieses Bedingte, was in unserem Geist vorhanden ist. Das sind die Glaubenssätze, die Konditionierungen, die Abläufe im Geist, wo auch die Hindernisse auch zu finden sind, wo auch unsere Khandas auch zu finden sind, auch die Sinneszusammenhänge zu finden sind, aber auch das Heilsame ist zu finden. Der Buddha spricht von den 7 Gliedern der Erleuchtung, die auch in dem Kausalen zu finden sind, im Kausalkörper zu finden sind. Ja. Auch da, mit unseren Glaubenssätzen. Auch da mal reinschauen, was tun wir uns da die ganze Zeit an? Schweiße deines Angesichts sollst du dein Leben fristen. Ja. Macht euch die Erde untertan. Macht euch nicht zum Sünder, sonst kommst du in die Hölle. Nur wer hart arbeitet, hat verdient, was zu essen. Und, und. Also da gibt es ja unendlich viele, viele Glaubenssätze, die über Generationen weitergegeben wurden und die natürlich bei uns auch immer noch da sind und am Wirken sind. Und wo wir auch schauen müssen, tut uns das gut? Das ganze Ding da? Warum tun wir uns das nach wie vor an? Mal auch da reingehen. Muss denn das sein, diese Konditionierung? Müssen wir das weiter aufrechterhalten? Und da eben auch, es tut mir leid. Ich wusste bis jetzt nicht besser. Es tut mir leid, ich wusste bis jetzt nicht besser. Ich habe gedacht, das sind Wahrheiten, diese Glaubenssätze. Das sind richtige Wahrheiten, denen ich eben folgen soll. Ich wusste es nicht besser. Aber jetzt weiß ich es besser. Es tut mir leid, dass ich dir das angetan habe, Kausalkörper. Bitte vergib mir. Ich liebe dich und ich danke dir. Ganz eine schöne Praxis. Wie gesagt, wir werden es heute Nachmittag machen. Das ist für mich mit die schönste Art, die Vergebenspraxis zu praktizieren. Wir können das natürlich, wie gesagt, auch auf andere Wesen anwenden. Vielleicht auch immer wieder sich selber auch hinsetzen und schauen, ob da irgendwas hochkommt, ob wir selber uns in einer Täterhaltung wiederfinden und das uns bewusst machen und da auch praktizieren. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich liebe dich oder ich liebe mich und ich vergebe mir und ich danke mir. Oder wenn wir in Bezug auf jemand anders Täter waren oder wenn wir Opfer waren, man kann das immer praktizieren. Wobei da vielleicht jetzt, wenn wir in einer Opfer sind von einer starken Gewalt, dann ist das vielleicht diese Ich liebe dich ein bisschen zu viel verlangt, aber vielleicht auch da nochmal schauen, dass man zumindest aus dieser Rachehaltung oder was rauskommt und trotzdem die Kraft des Vergebens vielleicht fließen lassen kann. Dass man vergeben bedeutet, eben auch wieder loslassen. Ja. Verstehen, dass wenn wir nicht vergeben, wir vor allem diejenigen sind, die am meisten darunter leiden. Ja. In dem, klar, scheint es manchmal wichtig und notwendig. Ich muss doch das jetzt aufrechterhalten. Ich kann doch das nicht loslassen, sonst entsteht keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Und gleichzeitig in dem, was festhalten, halten wir eben auch am Schmerz fest. Ja. Ganz, ganz wichtig, das zu erkennen. Und klar können wir sagen, ich werde demjenigen schon zeigen, wie es schlecht mir geht und wie stark ich unter dem zu leiden habe. Aber ist das ein Grund, ein Leben lang darunter zu leiden? Auch wieder Aya Kemas, die sofort begriffen hat, ich werde jetzt mein Leben nicht damit fristen, dass ich jetzt ein Leben lang Hass auf die Deutschen habe. Das hat sie schon mit Anfang der 20er Jahre hat sie das schon kapiert gehabt. Und hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Was ja viele Juden ihr Leben lang aufrechterhalten haben. Ihr Leben lang dann, ihr Leben damit verbracht haben, Deutschland zu hassen. Klar kann man sagen, ist doch berechtigt, wenn die ganze Familie ausgelöscht wird. Und man selber vielleicht im Konzentrationslager war und gerade noch so überlebt hat. Natürlich ist das, könnte man sagen, ist berechtigt. Aber Heilung findet weder für uns noch für die Welt statt. Ja. Auch eine der schönsten Möglichkeiten, wie wir einen heilsamen Beitrag für die Welt liefern können. Wenn gar nichts kommt, was zum Vergeben ist, wenn wir in uns reinspüren, dann einfach die Kraft des Vergebens einladen, und sodass sie kräftiger wird für die Welt. Ja, das ist auch eine schöne Möglichkeit. Einfach diese Sätze zu wiederholen, sodass diese Kraft, diese Sätze in die Welt kommen. Ja. Welt braucht diese Kraft der Vergebung dringender, man möchte fast sagen, wie alles andere. Wenn man so die Konflikte in der Welt anschaut, vergeben, vergeben, vergeben. Von dieser Friedensbaum-Stiftung, die haben auch diese Praxis des Vergebens. Und da hat der Philipp von der Friedensbaum-Stiftung hat das vertont und das vielleicht zum Abschluss von dem Vortrag noch. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich liebe dich und ich danke dir. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich liebe dich und ich danke dir. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich liebe dich und ich danke dir. Also so in der Art. Also ich finde es fast noch mal einfacher, wenn ich dann, oder bei mir schaltet es manchmal so automatisch um, wenn ich die Sätze spreche und auf einmal fange ich dann innerlich an zu singen. Ja. Wäre vielleicht auch immer schön, wenn wir das recherchieren könnten, was da die Griffe sind für die Gitarre, sodass man das, ich glaube, das wird jetzt nicht schwer sein, der hat es auch auf der Gitarre gespielt, hat sich jetzt nicht so schwierig, hat nicht so schwierig ausgeschaut, wäre vielleicht auch einmal so noch ein Mantra, das wir einüben können. Gut.